Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Ich meine, das ist alles viel zu viel Text, könnte man auch sagen. Denn das, was man eigentlich aufgeschrieben hat, hätte man auf 2 Seiten auch oder 3 oder 5 Seiten fassen können. Aber jedenfalls nicht auf 170 Seiten.
Wir haben ein buntes Bouquet an Problemen präsentiert bekommen, aber keinen einzigen konkreten Vorschlag, wie man was angeht.
Die übersteigern sich gerade noch in den negativen Beschreibungen des Zustandes des Landes.
Alleine wird man diese Aufgaben nicht gestemmt bekommen. Nämlich Deutschland ist in einer veritablen Krise. Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Tja, am Mittwoch dieser Woche wurde ja von Wirtschaftsminister Habeck der diesjährige, mit den anderen Ressorts abgestimmte Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt, über 170 Seiten. Und traditionsgemäß beinhaltet dieser Bericht im Wesentlichen die aktualisierte Konjunkturprognose und eben die wirtschaftspolitischen Antworten der Regierung auf die Herausforderungen, die sie sieht. Nun, so realistisch die Rücknahme der letzten amtlichen Wachstumsprognose der Regierung von vorher 1,3% auf nunmehr 0,2% ist, für mich jedenfalls, so wenig überzeugend sind die daraus abgeleiteten, sagen wir mal, wachstumspolitischen Optionen. Es wird viel von einer transformierenden Angebotspolitik geraunt, aber so ein richtig konsistentes Maßnahmenpaket konnte ich eigentlich nicht daraus distillieren. Also ich würde sagen, wenn ich überspitzen dürfte, würde ich sagen, I'm still confused, but on a higher level. Oder hast du jetzt gesehen, was denn nun die, sagen wir mal, strategischen Handlungsfelder sind, mit denen man diese offenkundige Wachstumsschwäche begegnen will?
Naja, es ist in der Tat, fällt es schwer. Ich will aber zunächst sagen, die Überschrift Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken zeigt ja schon, dass das eigentliche Wachstumsproblem auch in den Mittelpunkt gerückt werden soll. Das war auch nicht immer so. Insofern ist das schon mal richtig. Zweite Bemerkung, und das Zitat kennst du wahrscheinlich, der Karl Schiller hat mal der Angebotspolitik vorgeworfen, die sei ein Kieler Gemischtwarenladen. Kiel deshalb, weil sie ja aus vom Herbert Giersch, ja, Kieler Institut, ja, für Weltwirtschaftspräsident, einer der großen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den deutschen Ökonomen, auch natürlich mal Sachverständigenratsmitglied, entwickelt wurde. Und er meinte damit, im Gegensatz zur Nachfragepolitik hat sie ja nicht den Charme einfacher Instrumente, die man hier und da gezielt einsetzt, sondern immer einen breiten Strauß. Und sie ist auch immer anfällig, diese Angebotspolitik über Grenzen hinauszugehen, wo sie dann eigentlich was anderes, sagen wir mal, ordnungspolitisch tut. Also wenn man Förderung von Innovationen über eine allgemeine steuerliche F&E-Förderung, das kann man ja gut begründen, sehr spezifische Förderungen, Subventionen für Unternehmen, die kann man auch noch angebotspolitisch oder transformativ begründen, aber sind eigentlich jenseits dessen, was man ordnungspolitisch gut darstellen kann. Also insofern würde ich mal sagen, es passt ganz gut zu diesem Diktum, es ist der Kieler Gemischtwarenladen, jetzt ist es halt Habecks Gemischtwarenladen, der hier ankommt. Und die dritte Bemerkung zum Einstieg, wenn es durchgeht, ist ja vieles richtig. Also dass zum Beispiel bei den Handlungsfeldern die Investitionen am Anfang stehen. Das sind die unternehmerischen Investitionen, denen ein besserer Rahmen und eine nachhaltigere Erwartungsbildung gegeben werden muss. Aber wenn du dann reinschaust, bleibt es bei Stichworten, weil einfach die Konflikte in der Regierung nicht aufgelöst werden. Und das ist natürlich das, was du die Ratlosigkeit nennst, die dann übrig bleibt.
Mhm. Ja, aber was können wir denn jetzt aus diesem Papier lernen? Also wie gesagt, wir haben eine sehr flache Konjunktur. Und ob diese deutlich zurückgenommene Wachstumsprognose erfüllt wird, ist keineswegs sicher. Wenn ich eure Prognose sehe, ihr seht ein Minus auch in diesem Jahr davor. Und es könnte durchaus sein, dass auch das HI seine Wachstumsprognose demnächst anpasst. Das weiß ich noch nicht. Wir arbeiten dran. Aber Fakt ist, wir haben hier eine gravierende Herausforderungen vor uns stehen, die auf der einen Seite ja natürlich nachfragepolitische Maßnahmen erfordert, aber im Wesentlichen sich doch um Fragen der Angebotspolitik handelt, der konkreten Angebotspolitik, damit die entscheidende Frage ist, wie kriege ich das in den Keller rauschende Potenzialwachstum nach oben? Und da fehlt mir vieles.
Man könnte zunächst noch mal sagen, naja, es ist doch ein Realismus eingekehrt.
Das würde ich schon. Was die Analyse angeht.
Genau. Und du siehst auch, wenn du dir die Gesamtwirtschaft, die Produktion anschaust, 0,5 bei den Ausrüstungsinvestitionen, minus 2,2 bei den Bauten, dann ist das Kernproblem, über das die deutsche Wirtschaft hier im Augenblick in die Schwierigkeiten sich hineinbewegt. Das heißt, es fehlt das Zutrauen, an den Standort hier mehr zu investieren, vor allen Dingen mittelfristig gebundene Investitionen. Wir sehen gleichzeitig übrigens auch, wir haben uns schon mal die aktuellen Daten angeschaut, dass der Zustrom von ausländischen Direktinvestitionen weiterhin rückläufig ist. Er war im Jahr 2022 schon sehr, sehr niedrigen Stand. Das hat nicht sich verbessert. Man ist ja immer geblendet oder die Politik blendet sich selbst von den großen subventionsgetragenen Investitionen im Batteriebereich, im Mikrochip-Bereich. Aber das ändert nichts daran, dass wir sozusagen ein grundsätzliches Problem haben. Und das Wachstumspotenzial wird ja auch hier mit einem halben Prozentpunkt beschrieben. Ich glaube, das ist eine realistische Größenordnung. Das Sachverständigenrat hat es mal mit 0,4 benannt.
Ist
eine Größenordnung, aber mit diesem halben Prozentpunkt, glaube ich, ist das Problem benannt. Und dann sind wir beim Kern der Frage, wie mobilisiere ich Investitionen, Innovation, technischen Fortschritt? Eine Frage. Und die zweite, wie gehe ich mit der alternden Gesellschaft um? Ein Thema, das wir hier schon seit langem diskutieren. Und da kreist man immer um die kritischen Fragen, um die konfliktträchtigen Fragen drumherum. Ich meine, wenn man schon so einen Befund hat, es ist irgendwie nicht gut. Und dann auch noch der Wirtschaftsminister wie der Finanzminister, was ich jetzt kommunikativ ehrlich gesagt nicht sehr gelungen finde, das Land sozusagen auch in so kurzen Sätzen mit wie peinlich und was weiß ich beschreiben, das sollten sie eigentlich nicht tun, sondern sagen, wo sind denn die Anknüpfungspunkte für eine Besserung? Und da verhakt es sich. Ne? Ich meine, es war die Woche auch insofern kein guter Tag. Am Mittwoch war Vermittlungsausschuss für das Wachstumschancengesetz. Das ist ja auch nur ein ganz kleines Paket gewesen mit 7 Milliarden Entlastung für Unternehmen im Wesentlichen, aber mit richtigen Elementen, aber auch kurzgesprungenen Elementen. Und schon das ist jetzt nicht möglich. Und manches wird ja schon obsolet, wenn es überhaupt erst zur Jahresmitte relevant wird, was echt die degressive AFA, die dann da befristet ist. Also das ist das, was einen schmerzt. Nicht? Man sieht, wie die damit ringen, aber sie kommen nicht aus ihren Nischen raus.
Was, was du beschreibst, ist ja richtig. Wir haben auf der einen Seite, sagen wir mal, doch ein, was auf der Hand liegt, ein veritables Wachstumsproblem und wir haben gleichzeitig eine politische Blockade. Das ist ja der letztliche Punkt. Und das wird hier nicht ausgelöst. Deswegen hat mich dieser Bericht, da wird man vieles teilen können, kann man alle Faktenaussagen teilen. Aber jetzt fragt man sich, ja und was mache ich denn noch? Und da bin ich tief frustriert, habe ich gestern Abend, habe das ja durchgesehen, geblieben. Also ich bin nicht klüger geworden. Ich habe keine einzige innovative Idee gefunden.
Ja.
Und ich habe auch nicht gefunden, wie man, sagen wir mal, die Brücke beispielsweise zu den Ländern schließt, zieht und sowas und vielleicht doch mit der Opposition ins Gespräch kommt. Nämlich eigentlich wäre das natürlich wirklich gegenwärtig eine Situation für eine große Koalition. Das muss man dann mal deutlich sagen. Und alleine wird man diese Aufgaben nicht gestemmt bekommen. Nämlich Deutschland ist in einer veritablen Krise.
Ja, also dem kann ich jetzt keinen fröhlichen rheinischen Optimismus entgegensetzen. Es ist nicht möglich.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Und es ist in der Tat, wenn man die 10 Punkte nimmt, die sich als Handlungsfelder für eine nachhaltige Stagnation nennen, das wirst du sagen, ist alles richtig, nicht? Also, mit den Investitionen einzusteigen, der öffentliche Handlungsbereich Bürokratie, Regulierung, die Innovationen erleichtern, Arbeitsangebot stärken, da steht es, Erwerbspotenziale erschließen, es steht nichts zur Arbeitszeit, zur Jahresarbeitszeit, zur Lebensarbeitszeit, kritischen Themen werden einfach ignoriert. Kapital mobilisieren, Finanzierungsbedingungen verbessern, auch alles richtig. Ja. Aber wenn du siehst, dass der große Konsens, der scheinbar da war für die Europäische Kapitalmarktunion, die ja hier eigentlich der Hebel ist, jetzt schon wieder völlig erodiert ist und auch die Aussichten, ich habe die alle für naiv gehalten, auch manche aus der Kreditwirtschaft, die dann gesagt haben, ja, jetzt läuft das und wir sind da ganz zuversichtlich. Nein, es läuft nicht. Und das ist das, was uns hier bringt. Angebot erneuerbarer Energien, nachhaltige Produktion, Kreislaufwirtschaft, Außenhandelsbild, alles richtig, nachhaltig bezahlbaren Wohnraum schaffen, Verkehrsinfrastruktur. Aber das ist in der
alles
Tat
zutreffend beschrieben. Wir haben ein buntes Bouquet an Problemen präsentiert bekommen, aber keinen einzigen konkreten Vorschlag, wie man was angeht.
Ja, und wenn man dann dem Bundeskanzler zuhört, wie dieser Woche auf einer Veranstaltung in Berlin, dann fragt man sich, ist es eigentlich Verdrängung von Realität oder ist es Unterdrückung von Problembewusstsein oder ist es wirklich nicht da? Denn natürlich ist immer vieles unternehmerische Klagen auch zu diskontieren. Das ist alles auch richtig, aber die Lage ist ja erkennbar an den harten Faktoren. Auftragseingänge, Produktion nicht toll. Wir sind mit dem Unterhang ins Jahr gestartet. Das erste Quartal wird mit Sicherheit nicht berauschend sein. Ich vermute, es wird nochmal schrumpfen. Das heißt, damit haben wir schon eine super schlechte Startbasis für dieses Jahr. Und dann ist genau die Frage, welche Antwort gibt man? Echt? Ich meine, das ist alles viel zu viel Text, könnte man auch sagen. Denn das, was man eigentlich aufgeschrieben hat, hätte man auf 2 Seiten auch oder 3 oder 5 Seiten fassen können. Aber jedenfalls nicht auf 170 Seiten, wo man dann letztlich sucht, wo ist denn jetzt wirklich die Antwort? Und das Bewusstsein, das Wachstumsthema nach vorne zu stellen, ich will nochmal sagen, das ist ja schon wichtig und positiv. Mhm. Aber diese Regierung steckt fest. Und sie kriegt die Antworten nicht formuliert. Und es sieht ja nicht so aus, dass wir bis zur Bundestagswahl 2025 einen anderen Handlungsrahmen bekommen.
Das sehe ich auch. Also hier ist meines Erachtens eine gewisse Blockade der, sagen wir, 3 dieser Regierung tragenden Parteien zu verstehen. Das heißt, jede Partei für sich hat möglicherweise ein konsistentes Konzept, aber sie schaffen es nicht, daraus was zu destillieren. Und insofern bin ich relativ ratlos, wenn ich mir vorstellen soll, wie kommen wir innerhalb dieser Legislaturperiode noch auf einen etwas grüneren Zweig, um mal es flapsig zu formulieren.
Ja. Naja, wir haben ja in der Tat ein doppeltes Konsensproblem. Die Regierung selbst hat den nicht über die Handlungsantworten auf die erkannten Defizite und Probleme. Da schlingert sie rum und ich meine, dass das alles sozusagen noch ein weiter Weg für die ist mir schon klar, aber der Versuch wird ja noch nicht mal unternommen, wirklich die Dinge gemeinsam auch mal zu beraten und zu entwickeln. Man hat immer Eindruck, dass auch diese Klausuren in Meseberg nicht wirklich irgendwie dazu führen, dass man wirklich mal dann zur Sache redet und die Dinge beiseite schiebt, die ideologisch im Raume stehen. Und das zweite Konsensproblem ist aber auch die Opposition. Ich meine, also das Wachstumschancengesetz jetzt zu koppeln an die Aufgabe der Streichung Agrardieselförderung, Agrarsubventionen. Also ich meine, das ist nun wirklich bei allem Verständnis, das geht halt auch nicht. Und ich muss auch sagen, die Elemente, die drin sind, man müsste sich eigentlich darauf verständigen, wenn man beim Investieren, das wäre das erste große Paket, dann macht doch dieses Wachstumschancengesetz richtig groß. Sofortabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter. Andere Abschreibungselemente, die Investitionsprämie. Da wird jetzt erzählt, das kann die Finanzverwaltung nicht. Sorry, also wenn die das nicht können, dann muss sich auch keiner mehr hinstellen. Und das ja auch gerade bei allen Parteien gern gemacht wird, in die USA schauen, der Inflation Reduction Act, wie toll, das ist ja über Textquellen nichts anderes. Wir haben das versucht abzubilden mit der Investitionsprämie und auch sie einfach wie möglich zu machen. Die müsste eigentlich auch breiter aufgesetzt werden. Sozusagen Investition mal für 3 Jahre mit einer Prämie ausstatten oder was früher, was mal in dem Wahlkampf Superabschreibung genannt wurde. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen größeren Schritt und wir brauchen auch steuerliche Entlastung, die wirklich das auch greifbar macht. Hilft ja nichts, wenn die Leute mal erzählen und hinterher kreist der Berg und gebar eine Maus. Und jetzt ist die Maus schon tot. Also da kommt ja nichts. Das ist das, was mich auch so frustriert, dass der Blick aller auf den Befund, da ist Konsens, das ist auch in den Worten, die übersteigern sich gerade noch in den negativen Beschreibungen des Zustandes des Landes, finde ich auch ein bisschen seltsam, anstatt zu sagen, wo ist jetzt die Antwort, und die Antwort können wir nur gemeinsam finden, da bin ich völlig bei dir, auch die Opposition ist hier mit in der Pflicht. Und dass der Vermittlungsausschuss jetzt wiederum nicht zum Ergebnis gekommen, also das finde ich schon jetzt wirklich langsam seltsam, weil man kann da immer sagen, das sind 2, 3 Elemente in dem Wachstumschancengesetz, diese Bürokratieelemente, die gehören raus. Da ist, glaube ich, schnell Konsens. Aber der Rest, wenn das noch nicht mal abbildbar ist, Bert, dann ist noch alles das Gerede von vielen, auch von vielen unserer Kollegen, die das alles so toll finden mit der Schuldenbremse, man müsse nur ein bisschen repriorisieren auf der Aufgaben- und Ausgabenseite, ja natürlich schon hier Lügen gestraft, denn es funktioniert ja scheinbar schon nicht bei 7 Milliarden für den Gesamtstaatshaushalt, wo die Hälfte der Bund trägt und die Hälfte sich auf die Länder verteilt. Dann höre ich bei den Ländern, nein, wir kriegen das im Grunde nicht hin, weil wir solche Anspannungen haben, auch in den Kofinanzierungen, da kneift es sich gelegentlich für die Kofinanzierung der Programme, die aus Berlin kommen. Und deswegen können wir jetzt nicht noch hier was mitorganisieren. Gut, dann muss man aber fragen, was ist denn die Antwort im föderalen System? Gibt man dem Bund mehr Spielraum?
Ja, gesagt. Nun, aber lass uns doch mal, wir sind uns offenkundig sehr einig, dass also dieses Papier relativ wenig hilfreich ist, um die richtig beschriebenen Defizite zu lösen. Einverstanden, so. Und wenn da nichts ist, dann lass uns doch mal ein kleines Brainstorming machen und nur mal, sagen wir mal, 6 Punkte aufschreiben, mit denen wir diese richtig beschriebenen Probleme zumindest begrenzt bis zum Ende dieser Legislaturperiode in 1,5 Jahren ein wenig beseitigen können.
Also den einen Punkt habe ich genannt, den könnte ich jetzt auch auf 6. Ich kann die auch auf 6 Punkte schon mal erweitern, aber das Wachstumschancen jetzt in seinen Kernelementen zielt auf das richtige Thema Investition und Liquiditätsstärkung in den Unternehmen. Das hilft aber nur zur Hälfte, denn das andere ist die Unsicherheit über die Kostenstruktur beim Energiethema. Wir haben jetzt zwar wieder an der Preise, die für Gas und Strom nicht weit entfernt sind von den längerfristigen Durchschnitten der Vorzeit, also vor dem russischen Angriffskrieg und seinen Wirkungen auf die Energiemärkte. Aber hier eine Verlässlichkeit reinzubringen, es wäre jetzt auch gar keine Schwierigkeit, den Brückenstrompreis nochmal zu reaktivieren, weil er offenkundig leicht erreichbar ist. Aber es macht klar, dass es einen verlässlichen Rahmen gibt. Das wird immer unterschätzt. Unternehmen gucken ja auf die Volatilität auch am Energiemarkt und am Strommarkt und am entsprechenden vorgelagerten Märkten. Das heißt, hier wäre ein zweiter großer Handlungsrahmen. Der dritte ist beim Stichwort Arbeitsmarkt, Erwerbsintegration.
Bleibt doch nur ein bisschen bei den Investitionen. Also wir brauchen eine Modernisierung unseres Kapitalstocks. Ja. Eine große Unternehmenssteuerreform können wir uns nicht leisten. Aber eine Modernisierung der Abschreibungsbedingungen, die ja keine Steuersenkung, sondern letztlich eine Steuerstundung ist, das liegt doch auf der Hand und das korrigiert auch nicht mit der nachhaltigen Sanierung der Haushalte.
Naja gut, aber du hast in dem da eine temporäre Situation, dass am Anfang, wenn du die Sofortabschreibung einführst, immer den Ausgabeneffekt hast, den Effekt auf den gesamten Staatshaushalt, Einnahmeneffekt hast. Aber schon das kriegen die ja nicht mehr abgebildet, weil die finanziellen Möglichkeiten mit Blick auf die Schuldengrenze 0,35, finanzielle Transaktionen berücksichtigt, die überjährigen Ausgleichsmechanismen, da ist ja faktisch keine Luft mehr drin. Deswegen frage ich mich ja immer, wo die das eigentlich alles herholen wollen. Die erzählen, dass da mehr drin ist, dann musst du an den Sozialhaushalt, da werden sie keinen Konsens haben. Und insofern, wenn man hier nicht gemeinsam ähnliche Dinge macht wie Helmut Schmidt und Genscher mit der Operation 82, wo beide Seiten gesprungen sind, dann wird man hier nicht vorankommen. Und insofern bleibt das Investitionsthema dilatorisch behandelt. Dieses Wachstumschancengesetz wäre ein wichtiger Kern, das glaube ich.
Ja, aber gibt es denn... Also ich kann mir eigentlich kaum eine Konstellation oder eine Situation vorstellen, wie die gegenwärtige, um jetzt noch einmal die Schuldenbremse in welcher Form auch immer zu suspendieren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Das ist ja
nein, du brauchst ja eine verfassungsändernde Mehrheit und die wäre nur mit der Union möglich.
Ja.
Und die Union glaubt, dass
man
alles
nicht...
Man
kann sie aussetzen.
Ja, man kann sie aussetzen, aber damit hat natürlich auch keiner was gewonnen. Erstens muss es dann schon auch das hat das Verfassungsgericht sehr deutlich gemacht in seinem Urteil, ein gut begründetes Argumentationsmuster sein. Es muss verlässlich oder es muss plausibel ein Problem erkannt haben. Dieses Problem muss finanzpolitisch adressiert werden können, um es zu mindern. Ja. Und dann muss die finanzpolitische Aktion dazu passen. Ja. Alleine jetzt zu sagen, ich habe jetzt muss hier ein paar Milliarden für die Ukraine mehr aufwenden, wird schon schwierig. Und ein Wachstumschancengesetz wird erst recht schwierig. Also insofern, da wird man sagen, ja, dafür hast du eigentlich eine anders gedachte Konjunkturkomponente, die könnte die Regierung alleine, weil das einfach gesetzlich geregelt ist, adressieren. Und das hat ja Lindner auch schon mal gemacht. Er hat mal gesagt, ja, da sehe er durchaus Reformmöglichkeiten. Und damit alle Lügen gestraft, die in seiner Koalition sagen, es gibt gar keine Reformoptionen. Das kann man machen. Dann würde man nachhaltig Verschuldungsspielräume erhöhen. Allerdings immer mit Blick auf Konjunkturbereinigung.
Ja.
Und wir haben aber ein Wachstumsproblem.
Richtig. Aber wenn wir schon, also sagen wir mal, dieses Konjunkturprobleme ein Stück weit entschärfen. Nämlich meines Erachtens haben wir natürlich ein Wachstumsproblem. Das wird ja auch in dem Jahreswirtschaftsbericht adressiert. Wir haben die Projektion dieses Trendwachstums. Ja, ja, und wenn man sagt, das ist kein Wachstumsproblem, dann weiß ich nicht, was ein Wachstumsproblem ist. Eigentlich sind die Analyse legt eigentlich etwas anderes nahe an Instrumentarium als das, was hier angeboten wird.
Das heißt, ich brauche eigentlich eine langfristige Finanzierungslogik des Staates für das Investieren.
Ja.
Und man muss ja auch mal sehen, wenn ich mir die Straße runterschaust, im Jahr 2027 fehlen 42 Milliarden Euro für das Versprechen 2% Verteidigungsausgaben am BIP. Es sind gerade mal 1,1% umgerechnet in diesem Finanzplan drin. Es ist keinerlei Vorsorge da. Also es wird ja nicht besser. Und der Druck, jedenfalls dann nach der Bundestagswahl die Frage anzugehen, wie man mit der Schuldenbremse verfährt, der ist unweigerlich da. Und wenn man jetzt permanent Diskursverweigerung betreibt von bestimmten Kreisen, wird man auch nicht weiterkommen. Und dann explodiert die ganze Geschichte und dann haben wir auch nichts. Und vor allen Dingen haben wir anderthalb Jahre verloren.
Und ja, insofern, wir haben anderthalb Jahre verloren und die realwirtschaftlichen Bedingungen von der Demografie sind schärfer, als wir es gegenwärtig noch haben. Ja?
So.
Das heißt also, eigentlich wäre die Regierung und im Übrigen auch die Opposition beraten, hier doch mal eine begrenzte Kooperation haben. Nämlich letztlich handelt sich, wenn wir die wirtschaftliche Situation und Perspektive ansehen, haben wir hier eine Notfallsituation.
Ja, es ist aber eine Notlage, wie sie jetzt nicht mehr in die Logik des verfassungsgerechtlich gerahmten Schuldenrechts passt. Denn eine 12-Monats-Logik ist es nicht. Es ist eine Logik, wo das Wachstum so schwach ist, dass wir eine Wachstumsinitiative brauchen, die auch langfristig aufgesetzt werden muss. Und das ist in dem Rahmen schwer darstellbar. Also eigentlich nicht darstellbar. Und wie gesagt, Notlagendeklaration ist eine Scheinlösung, eine absolute Scheinlösung. Es grenzt ja auch wieder Handlungsspielräume ab dann irgendwann, wenn diese Notlage nicht mehr gezogen wird. Eigentlich muss dann einen Tilgungsplan machen. Also auch die künftigen Regierungen, egal welche Farbe sie getragen werden, sind dann von diesen Handlungseinschränkungen betroffen.
Ja, aber letztlich bist du ja in diesem Falle pessimistischer als ich. Und das will ja was heißen, nämlich eigentlich sagst du, das wird schon was heißen. Eigentlich sagst du ja, wir haben zwei verlorene Jahre für uns und wir sind dann auf einem Niveau, wo wir noch viel schwieriger rauskommen, als wir schon sind. Ja.
Dann bleibt die Hoffnung, dass diese ganzen Beschleunigungsanstrengungen in den Verfahren der öffentlichen Genehmigung und Planung und Projektierung und der Abbau von überflüssiger Bürokratie und Regulierung gelingt. Ehrlich gesagt ist meine Hoffnung da, jedenfalls beim Bürokratieabbau, auch sehr begrenzt. Denn ich glaube, es wird am Ende nichts bringen, wenn man nicht die Verwaltungsbeamten vor Ort ertüchtigt, dass sie auch ihr Ermessen nutzen können. Du kannst so viel rausnehmen an Regeln. Entschieden werden muss vor Ort. Und dann muss ich denen auch den Raum geben, dass sie es anders machen. Also, dass das kurzfristig jedenfalls das Wachstum triggert, auch hier fehlt mir der Optimismus. Also ich habe hier heute keine optimistischen Beiträge.
Nein, wir haben keine Optimisten, aber ich gebe dir eine Chance, optimistisch zu sein. Du bist jetzt wieder der von mir so geliebte weise Diktator.
Ja.
Diese Rolle trete ich mal kurzfristig an dich ab und nenne mir drei Maßnahmen.
Gehen wir mal bei sechs, machen wir drei.
Machen wir drei. Das ist auch einfacher, dann überziehen wir unsere Zeit nicht. Drei Maßnahmen und vielleicht fällt mir noch eine weitere ein. Aber was müsste jetzt, wenn wir auch mal, also sagen wir mal, die parteipolitische und ideologische Scheuklappe absetzen aus der Sicht eines Makroökonomen geschehen, damit wir aus diesem Abrutschen wegkommen?
Also Ansatzpunkt, wie schon mehrfach gesagt, sind die Investitionen. Ich würde hier mit den Abschreibungsregeln und mit der Investitionsprämie in größeren Rahmen fahren. Und wie gesagt, die Sofortabschreibung beweglicher Wirtschaftsgüter wäre sofort. Die ist keine definitive.
Und ist kein nachhaltiger Ausfall.
Genau, und sie führt aber dazu, dass jetzt Liquidität in Unternehmen bereitgestellt wird. Das ist der Handlungsrahmen. Der Erwartungsrahmen bezieht sich auf die wirklich die Energiekosten. Das, was ich immer wieder höre, wenn Unternehmen sagen, das belastet uns, wie sollen wir da, wie gehen wir damit um? Und das letztlich politisch induziert. Deswegen finde ich den Brückenstrompreis als Wette der Politik gegen sich selbst, gegen ihr eigenes Versprechen, eine überzeugende Maßnahme. Dann nimmt die Politik sich selbst ernst und das generiert auch Vertrauen. Und dann bleibt das dritte Thema Bund-Länder-Koordinierung und Verfahren und Genehmigung. Ich glaube, dieser Deutschland-Pakt, der ja irgendwo mal beschlossen wurde, der dürfte nochmal eine andere Qualitätsstufe haben. Das kostet kein Geld, dann soll man das auch machen. Und dann muss man einfach auch bestimmte Dinge wirklich vereinfachen und es auch mal zeigen. Also ich nehme mal ein anderes Beispiel. Die Bezahlkarte im Bereich der Geflüchtetenbetreuung wird jetzt schon wieder in einer Weise hochstilisiert, völlig unangemessen. Hier wäre mal schnelles Verwaltungshandeln einfach machen. Und das müsste auch gezeigt werden. Auch das schafft Vertrauen. Insofern sind das drei Elemente, von denen man eigentlich noch erwarten könnte, dass es geht.
Dass es geht. Und ich wäre schon mit einem Element zufrieden, wenn wir nur, sagen wir mal, eine temporäre Möglichkeit hätten, endlich die Investitionsblockade ein wenig zu lockern, indem wir unsere Abschreibungsbedingungen modernisieren würden. Wäre ich sehr zufrieden mit. Alles, was du sagst, ist wünschenswert. Aber ich glaube, dazu wird die gegenwärtige Koalition nicht in der Lage sein, zumal ja, das müssen wir natürlich auch sehen, die Opposition alles daran setzt, dass diese Verhältnisse so bleiben, wie sie sind.
Ja, aber die Vermutung, die gelegentlich hatten, dass es Neuwahlen vorgezogener Art wird, ist unplausibel. Also insofern ändern sich auch da nochmal vielleicht die Einsichten. Und ein optimistischer Aspekt, den wir heute nicht besprochen haben, weil wir über die Finanzpolitik gesprochen haben, liefert möglicherweise die Geldpolitik, wenn sie doch schon vor dem Sommer eine Zinssenkung beschließt bei der Europäischen Zentralbank. Den Spielraum dazu hätte sie. Das würde auch
die Preiserwartungen sind rückläufig.
Genau, und also, das würde auch in dem Bereich, der ja auch stark negativ ist, ich hatte es vorhin angesprochen, die Bauinvestitionen, nicht kurzfristig, aber doch ein bisschen Entlastung schaffen. Und wenn da dann noch Deregulierung und Baukostenminderung sozusagen mit dazukommt, würde auch der Sektor, der im Augenblick stark belastet, möglicherweise neue Chancen haben.
Ja, also hoffen wir auf die Geldpolitik. Und ich bedanke mich für diese und ich muss mich jetzt bei unseren Zuhörern entschuldigen. Recht pessimistische Talkrunde, allerdings hat sie den Vorteil, sie war wenigstens realistisch. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global. Und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.